Nicht völlig losgelöst, aber ziemlich losgelöst von der Erde hat das deutsche Team gespielt in den Spielen gegen Frankreich und die Niederlande. Zwei Siege sind dabei herausgesprungen, jede Menge gibt es zu diskutieren und das tun wir in der inzwischen altbekannten Runde aus Caroline Kipper und Martin Rafelt jetzt hier im Rasenfunk. Ich freue mich auf die Sendung.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Es wird so sein, dass wir schon den Anspruch haben, auch einen attraktiven Fußball zu spielen, der nicht nur von den Ergebnissen her die Menschen im Land begeistert. Aber ich glaube, das ist, das ist die große Chance einer Heim-EM, die nicht so häufig vorkommt, immer die Nationen im Rücken zu haben, indem man vorher auf dem Weg dahin, auf der Reise, wie Franzi gerade gesagt hat, die Leute schon mitnimmt und begeistert. Und das ist unser Ziel. Und dann eben in den Monaten zur EM hin eine Vorfreude zu entwickeln. Und dann eben das zu nutzen, dass wir zu Hause spielen dürfen. In einem großartigen Land mit hoffentlich großartigem Ausgang derselben Heim-EM.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Gut gealtert ist dieser O-Ton von Julian Nagelsmann. Das kann man so sagen nach den jüngsten zwei Spielen. Caro, ich freue mich, dass du hier bist. Bist du auch im Major-Tom-Fieber?
Ja, ich bin im Major-Tom-Fieber, ich bin im Nationalmannschaftsfieber, ich bin im EM-Fieber. Ja, schon, aber wir sind ja nicht hier, um darüber zu reden, wie toll alles ist und wie begeistert wir jetzt sind. Wir sind ja nicht nur Fans, sondern wir wollen hier heute auch was inhaltlich zu den Spielen beitragen. Aber das hat ja auch begeistert. Also, Mensch. Wird eine gute Sendung, wird eine positive Sendung, also ausnahmsweise hier. Ich erinnere mich an die letzte Sendung oder auch nicht so gut, weil ich vieles, was da gegen die Türkei und Österreich passiert ist, ganz, ganz weit hinten in meinem Kopf verstaut habe.
Ja, also ich bin auch gespannt, wie der Vibe dieser Sendung wird. Einer von uns wird die Euphoriebremse geben müssen. Wenn ihr jetzt bei euphorisch seid, dann werde ich es jedenfalls tun. Aber ich weiß ja gar nicht. Martin, du warst ja von uns sowieso immer der Positivste, weil du ja aus der Sicht des Trainers draufblickst. Wie ist bei dir der aktuelle Blutdruck, wenn du an das deutsche Team denkst?
Ja, ich bin ja auch immer so ein bisschen einfach gegen Extreme und versuche Sachen differenziert zu betrachten. Deswegen mache ich vielleicht ein bisschen Euphoriebremse, aber ich fand es auch schon toll, wie Florian Wirtz und Jamal Musiala sich ein ums andere Mal von ihren Gegenspielern völlig losgelöst haben.
Ah, okay, sehr schön. Wir alle haben uns vorbereitet. Und wo hat man es zuerst gehört, dass das der Schlüssel sein könnte? Hier im Rasenfunk. Ich darf erinnern an unsere Sendung nach der USA-Reise. Da haben wir das eigentlich so herausgearbeitet. Wenn du Musiala und Wirtz, wenn du die let them cook und dann könnte was Gutes draus werden. Aber es war ja auch taktisches einiges zu sehen. Und zwar unter anderem, Caro, kennen wir jetzt sehr wahrscheinlich die Stammelf, zumindest die aktuell beste Elf, und würde mich nicht wundern, wenn man jetzt Verletzungen und so weiter mal ausgeklammert, vielleicht genauso sogar in die EM reinstartet. Wie gefällt dir denn jetzt die neue Aufstellung bei Deutschland mit Groß im Mittelfeld, Andrich daneben, Tah und Rüdiger in der Innenverteidigung und so weiter und so fort?
Also, als ich das Frankreich-Spiel gesehen habe, da dachte ich sofort, alles klar, das ist irgendwie das beste Spiel, was wir hier seit Jahren von der Nationalmannschaft gesehen haben. Und das liegt natürlich auch daran, wie die Mannschaft zusammengestellt war. Kroos zurückzuholen hat sich mehr als bewiesen, dass das eine gute Idee war. Aber eben auch neben jemanden wie Kroos, der natürlich einen sehr feinen Fußball spielt, sehr viele tolle Pässe spielt, wie es ja auch beim 1:0 direkt erstmal losging, und dann daneben eben Andrich zu stellen, der auch fußballerisch oft immer noch unterschätzt ist, trotzdem, was er jetzt seit Januar bei Leverkusen leistet, aber eben eine Zweikampfschwäche, die Toni Kroos vielleicht manchmal hat, in den letzten beiden Spielen auch nicht besonders, sondern auch sehr zweikampfstark, aber das eben so ein bisschen ausgleichen kann. Und dann natürlich die ganz große Schwäche bei den letzten deutschen Spielen, oder ja, die größte große Schwäche, haha, waren die Außenverteidiger. Und da haben wir jetzt mit Kimmich, der ja gesagt hat, komm, ich spiele dann doch da, wo ich gebraucht wird, und die 6 wird jetzt an Toni Kroos übergeben. Und eben auch Maxi Mittelstädt, der, glaube ich, ein großes Thema werden wird in der Sendung, weil er einfach viele Emotionen durchlaufen hat. Und ja, alles in allem einfach viele Fehler ausgebügelt. Und da hat man jetzt eben gesehen, wie so durch ein offensives Mittelfeld und da eben eine Dominanz zu schaffen mit der Aufstellung, die man so hat, was da passieren kann. Ich gebe jetzt erstmal wieder ab, weil es gibt viel zu sagen.
Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir heute überhaupt alle Themen erklärt bekommen. Aber Martin, jetzt, wenn wir mal kurz mit Groß anfangen. Also natürlich ist es eine wunderbare Pointe, dass gleich sein erster Pass nach der Rückkehr ins Nationalteam eine Vorlage ist zum Tor nach 8 Sekunden von Florian Wirtz. Solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball, wissen wir. Und auch nur natürlich das deutsche Team. Das ist jetzt Österreich nicht zum Beispiel auch gelungen. Da war es immerhin kein Pass. Aber ist es nicht auch ein bisschen unfair, ein Nationalteam ohne Toni Groß zu vergleichen, jetzt mit einem Nationalteam mit Toni Groß? Also wie viel von dem Umschwung, den wir jetzt erlebt haben in den Spielen, kommt denn auch dadurch, dass du jetzt eben diesen Taktgeber mit dabei hast?
Ich würde fast sagen, nicht so viel. Mhm. Aber ich glaube, es kommt durch eine Kombination aus zwei Sachen, dass wir, ich leite es mal so ein, wir sind ja auch mal mit Groß in der WM-Vorrunde rausgeflogen. Mhm. Das ist ja durchaus passiert. Und was damals aber der Fall war, war, dass wir ein Positionsspiel gespielt haben, was deutlich statisch, viel, viel, viel statischer war als das, was wir jetzt heute und gegen Frankreich gesehen haben. Und ich glaube, dass die Spielweise, die jetzt die letzten, diese beiden Spiele gezeigt wurde, und da kann ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher schwärmen vielleicht, dass das eine Spielweise ist, die perfekt zu Groß passt, die Groß perfekt anleiten kann und die auch seine Stärken massiv zum Tragen bringt und die gleichzeitig mit vielen anderen Dingen harmoniert. Und ich glaube, da haben sehr viele Fragmente zusammengepasst und Groß ist so ein großes Puzzlestück dabei.
Ja, okay, interessanter Punkt. Aber dann lass doch mal in die Spielidee reingehen. Wenn du magst, sag doch gleich mal, an was du jetzt dann gedacht hast, wenn du hier schon so...
Genau, ich habe vorhin schon auf Twitter gesagt, bezüglich, also was denn, ich würde es mal als Spielfluss einfach zusammenfassen. Was Spielfluss angeht, habe ich kaum eine Mannschaft, also ich kann mich an keine Mannschaft erinnern, die ich da herausragender gesehen habe, als das, was jetzt Deutschland zumindest in den besseren Phasen jetzt dieser beiden Spiele gespielt hat.
Also keine deutsche Mannschaft, meinst du, oder?
Keine Mannschaft.
Auch nicht Spanien oder so?
Nee. Also die Art und Weise, wie flexibel die Strukturen hergestellt wurden im Aufbau, wie die Räume besetzt wurden, wie auf ganz unterschiedliche Art und Weise die Situationen gelöst wurden und dann auch sehr, sehr mit sehr unterschiedlichen, sehr, sehr krasse Tempowechsel immer wieder, sehr große Vielfalt an Vorstoßmöglichkeiten, sehr flexibles Öffnen von Räumen und dann wieder Belaufen von Räumen. Es ist ganz, ganz anders als das, was wir in den letzten Jahren eigentlich gesehen haben. Wir haben eigentlich eine Situation, wo wir nicht so ganz eine ganz fixe Breite haben. Also es ist weder rechts noch links ein Flügelspieler, der die ganze Zeit in der Breite ist. Und das war das, was Nagelsmann und auch Flick dann erstmal gemacht haben. Meistens irgendwie Dreieraufbau, ein oder zwei davor. Also meistens so das, was ja in den letzten Jahren auch so der Standard war im internationalen Spitzenfußball, dass du so einen 3-2-Aufbau mit zwei breiten Spielern hast. Und das war jetzt viel flexibler. Du hast erstmal einen Zweieraufbau mit zwei Innenverteidigern, aber stellst immer wieder einen Dreieraufbau her. Aber der Dreieraufbau kann hergestellt werden mit Kimmich, der einfach da ist, mit Groß, der auf seine bekannte Weise nach links rauskippt, mit Groß, der zentral abkippt, mit Andrich, der kurz abkippt und dann wieder hochkommt und potenziell auch noch mit Mittelstädt. Und dann hast du davor zwei Sechser erstmal, aber einer zieht sich häufig dann wieder da raus und dann kommt ein anderer Zweiter dazu, dann fällt Gündogan zurück, dann rückt Kimmich ein, dann rückt Mittelstädt ein, dann kommt Wirtz mal kurz zurück. Also eine unfassbare Flexibilität und das ohne dabei irgendwie hektisch zu werden, sondern innerhalb dieser ganzen flexiblen Bewegungen unfassbar hohes Aktionstempo, unfassbar schnelle Entscheidungen, sehr präzise Aktionen und wahnsinnig schnelle Passstaffetten, die wirklich sehr schwer zu verfolgen sind für einen Gegner. Und aus dieser Zirkulation heraus, aus diesem Spiel mit relativ wenig Druck heraus, dann immer wieder die Beschleunigung in den Druck rein, wo dann Wirtz und Musiala ganz schnell das Spiel beschleunigen können, wo ein paar Bälle direkt nach vorne auf Havertz geknallt werden und der sein Ablagenspiel auspackt und zwischendurch auch immer wieder so Kombinationsstaffetten um den Gegner, um die gegnerische Kompaktheit drumherum, wo Gündogan ein bisschen zurückfällt, ein bisschen Ablagen spielt und so. Also es ist so eine Vielfalt und dabei so ein Fluss im Spiel und ja, Spielfreude ist ja immer so ein bisschen schwer greifbares Wort, aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen bei den beiden Partien, was damit dann gemeint ist. Das war wirklich ganz, ganz, ganz außergewöhnlich, fand ich.
Ich glaube auch, diese Flexibilität, die du ansprichst, ist eben genau der Grund, warum das so ansprechende Spiele waren, die so toll zu gucken waren, weil man eben kreative Elemente auch leicht mitverfolgen kann. Jetzt bei den Niederlanden waren es irgendwie auch Havertz und Gündogan, die manchmal einfach die Position wechseln und damit die Niederlande sehr irritiert haben. Und genau das ist eben so der Schlüssel zum Erfolg. Kurze Bälle, schnelles Spiel und hohes Gegenpressing. Und ich habe da noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich mich gefragt, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass wenn wir jetzt in dieser Saison, wo wir in der Bundesliga auch wieder mehr gute Spiele sehen als in vergangenen Saisons, Stichwort Leverkusen und Stuttgart. Klar, es sind auch viele von diesen beiden Mannschaften nominiert, aber auch die Spielweise, und ich habe schon das Gefühl, das färbt irgendwie einfach die Spielweise, färbt ab, dieses offensive Mittelfeld. Was sagt ihr dazu?
Nein, man hat halt das Gefühl, dass die Spieler sich wohlfühlen da drin, weil das alles, was Martin gerade beschrieben hat, das kann ja jetzt nicht einstudiert werden und muss es eben, glaube ich, auch nicht, weil es eben eher um Positionierung geht und darum, eine Idee zu vermitteln. Und die wird sehr gut umgesetzt. Gleichzeitig frage ich mich aber, wo jetzt die Euphoriebremse ist. Also Martin sagt noch, ich werde hier nicht so euphorisch sein, dann sagt uns, das war das Beste, was ich jemals gesehen habe.
Ich verkürze es. In puncto Spielfluss. Das ist ja nur ein Punkt. Ne, es gibt ja noch, du gewinnst ja nicht Spiele dadurch, dass du einen tollen Spielfluss hast, sondern dadurch, dass du Tore schießt und Tore verhinderst. Und da gibt es auf jeden Fall Schwächen in der Mannschaft. Ich würde aber noch gerne bei der guten Nachricht vielleicht kurz dranbleiben, bevor wir da reingehen. Ich glaube, das ist wirklich gerade relativ geschickt zusammengebaut, weil du auch in dieser Spielweise Elemente siehst von Leverkusen, du siehst Elemente von Stuttgart. Und die beide so eine gewisse Flexibilität haben. Leverkusen hat hinten die nicht so, sondern stärker aus dem Mittelfeld raus. Stuttgart hat die auch im Aufbau. Beide haben so eine Spielweise. Leverkusen sehr stark mit diesen ganz kurzen Pässen, mit ganz kurzen Abständen, was wir immer wieder gesehen haben. Ne? Andrich ist häufig, hat sich sehr in der Nähe von Groß aufgehalten. Tah immer mal wieder an Rüdiger reingeschoben. Da hat man die Instinkte von denen gesehen und das hat richtig gut funktioniert. Und dann, mit diesem Stuttgarter Spiel, dass du immer wieder vorne reinspielst, immer die Ablagen, auch immer wieder das Andribbeln von der Seite und das flexible Besetzen der Flügel und so. Da hat sich Mittelstädt sicherlich auch sehr, 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 sehr wohl gefühlt, dass er manchmal ein bisschen in die Mitte rücken muss, manchmal einfach so geradeaus überlaufen und so. Ansonsten waren jetzt nicht massenweise Stuttgarter dabei, aber
naja, es war der stärkste Block, muss man schon sagen. Also gab keinen stärkeren Block, aber egal.
Na gut. Leverkusen hat den stärksten Block.
Also im Spiel gegen Frankreich, stimmt, da waren es dann 4 Stuttgarter irgendwann, aber ja, das war.
Achso, in der hinten raus, ja, okay. Gut, aber in der Startelf nicht. Mhm. Also war mehr Leverkusen Einfluss, aber Leverkusen und Stuttgart sind von der Spielweise, haben auch ihre Ähnlichkeiten, gerade so vom Rhythmus auch her. Und dann hast du halt mit Groß eben einen, der gerade in dieser etwas flexibleren, nicht so statischen und sehr aktiven Spielweise gerade auch seine Fähigkeiten gerade zeigen kann, weil er einfach so eine schnelle Auffassungsgabe und so eine tolle Übersicht hat, dass der gar keine, und das ist ja auch von Real gewohnt, die normalerweise auch einfach irgendwo rumlaufen und nicht so eine feste Positionsstruktur haben. Und damit kann er halt sehr, sehr viel anfangen, weil er das Spiel so schnell erkennt und so schnell erkennt, was jetzt gerade in der Situation notwendig ist und wann man es beschleunigen, wann man es verlagern, wann man es abbrechen muss und so weiter und so fort. Und auch so eine eigene Bewegungsfähigkeit, dass er sich in jede Situation relativ gut reinschieben oder rausziehen kann und so. Also da sind ganz viele funktionierende Elemente recht geschickt doch miteinander verzahnt worden in der Situation. Und soll ich jetzt zu den schlechten Nachrichten kommen?
Nee, warte. Also erstmal finde ich, dass du dann ja die Frage von Caro sehr ausführlich beantwortet hast und die Zusammenfassung ist ja, es ist kein Zufall, dass man das sieht. Aber es gab ja eben auch die Phase, zum Beispiel Anfang der zweiten Hälfte im Spiel gegen die Niederlande. Die Niederlande sind sowieso schon komplett anders angelaufen als Frankreich. Frankreich hat machen lassen. Frankreich hatte die ganze Zeit 3-4 Unterzahl, oder nicht die ganze Zeit, aber oft auf den Flügeln. Finde ich tendenziell schwierig. Das war gegen die Niederlande nicht so. 5-2-3 gegen den Ball und eigentlich so dadurch, dass der äußere Innenverteidiger und der Schienenspieler plus der Sechser und einer der vorderen drei, die haben sich immer fallen lassen. Das heißt, du hattest immer 4-4 auf den Flügeln. Diese einfache Überzahl, dieses Auszocken wie gegen Frankreich, das gab es gegen die Niederlande nicht. Und in der zweiten Hälfte dann haben sie das Ganze dann noch höher ausgeführt, vielleicht sich noch mehr an den Gegenspielern orientiert, so genau konnte ich da ehrlich gesagt nicht erkennen, ob das schon allein die Veränderung war, aber da hattest du ja dann eine Szene tatsächlich oder eine Phase hattest du dann, in der Deutschland sich kaum hinten rausspielen konnte und in der auch nur die Niederlande Abschlüsse hatte. 20 Minuten, 4-0 Schüsse pro Niederlande, das hat sich dann komplett nochmal gedreht für die nächste halbe Stunde, aber da hat es Deutschland nicht geschafft, sich rauszuspielen. Was war es denn dann, was da dann gefehlt hat, deiner Meinung nach?
Ja, das war dann volle Manndeckung einfach über den ganzen Platz und das ist was man relativ schwer stabil ausspielen kann. Ich glaube, da hatten wir schon mal gegen Mexiko hatten wir drüber geredet, die das auch in der Anfangsphase gemacht haben, wo ich schon mal gesagt hatte, dass das die Natur davon ist halt so ein bisschen, dass du relativ schwer rauskommst, aber wenn du rauskommst, hast du einen riesigen Angriff laufen, normalerweise. Deswegen muss man so ein bisschen das kann man schwer an 2-3 Angriffen bewerten, sondern man muss dann über 10 Angriffe gucken, ob man dann mal rauskommt. Und es gab zum Beispiel eine schöne Szene, wo Deutschland dann sehr, sehr gut einfach die Manndecker der Niederlande auseinandergezogen hat, der Stegen einfach in Ruhe den Ball behalten und dann flachen Pass komplett durch die Formation direkt auf Havertz gespielt, der eine saubere Ablage spielt und du hast dann einen super Angriff daraus. Also das ist, glaube ich, der Schlüssel in dem Moment, dass man dann Ter Stegen vertraut und dass er sich nicht zu früh vom Ball löst und man genug Druck anzieht, ist aber, glaube ich, natürlich, dass das sehr, sehr schwer zu bespielen ist und ich rechne jetzt nicht damit, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt die erste Mannschaft der Welt wird, die dagegen nie Probleme kriegt. Ne? Also das ist auch was gegen, wenn Manchester City so angelaufen wird von Arsenal, dann spielen die auch einfach lange Bälle sehr, sehr häufig hinten raus. Ne? Das hat Nagelsmann auch schon gesagt, haben wir auch ein paar Mal schon ansatzweise gesehen, wo wir dann auch vielleicht ein bisschen schon erahnt haben, dass das dann nicht so ganz die Stärke der Mannschaft ist. Da würde es dann bestimmt helfen, wenn man noch einen Sané als Tempospieler drin hat, vielleicht einen Füllkrug oder Undav als Zielspieler. Muss man mal gucken. Oder man kriegt's halt wirklich hin, dass man die so auseinanderzieht, die Manndeckungen, dass dann Ter Stegen da einen Ball durchbekommt und man daraus einen Angriff machen kann. Ich fand aber da tatsächlich ein paar, auch schon im Frankreichspiel, auch schon in der ersten Halbzeit, gab es da gegen hohes Pressing so ein paar Momente, wo es ein paar seltsame, einfach technische auch Schwierigkeiten gab. Also Mittelstädts Rückpass, der zum 1-0 für die Niederlande führt, ist da das Paradebeispiel gewesen. Hatten wir aber davor auch schon ein, zwei Szenen, gerade auch Mittelstädt, wenn er ganz schnell einen Pass unter Druck spielen muss, wo dann teilweise die Präzision ein bisschen fehlt. Also das ist ein bisschen vielleicht eine kleine Schwäche, aber mit dem Potenzial eine Stärke zu sein und einfach auch natürlich, dass das einfach, dass das weniger dominant aussieht gegen so einen Gegner. So, da ist dann eher die Frage, wenn man dann mal in einen Angriff reinkommt, wie gut ist man darin, den auch zu Ende zu spielen? Wo ich eher eine Stärke sehe.
Was man auch nicht vernachlässigen darf in der zweiten Halbzeit, wo die Niederlande eine dominantere Phase hatten, ist, dass sie da relativ viele auch wirklich gute Standardsituationen hatten, die sehr gefährlich geworden sind. Das kommt dann natürlich auch dazu. Da hat man dann auch manchmal gemerkt, dass bei Deutschland eben die Verteidigung der Standards manchmal noch nicht ganz optimal funktioniert. Und die Niederlande hat mit Depay, Malen auch sehr, sehr schnelle Spieler da drin. Und da gab es eine Situation, hätte Malen da den Ball besser angenommen, dann wäre da vermutlich das 2-1 oder 1-2 für die Niederlande gefallen. Das war dann einfach sehr schnell zusammen mit Depay. Ja.
Ja, und da ist man ja auch sehr schnell über die Halbräume dann gekommen. Also mannorientiertes Pressing, Ballgewinn und dann ging es sehr schnell in die Halbräume. Malen wurde da zweimal geschickt. Einmal passt er dann ein bisschen zu ungenau auf Depay, der dann übers Tor schießt und einmal die andere Szene, die du schon beschrieben hast. Das war ein kleiner Unterschied zum Frankreich-Spiel. Bei Frankreich hatten wir das, wenn es da Ballgewinne gab, dann ging es eigentlich fast ausnahmslos erstmal links auf Mbappé. Ist jetzt auch nicht so komplett fern, dieser Gedanke, das so zu spielen. Und die zweite Art, wie man sich Chancen herausgespielt hat, aus französischer Sicht waren direkte Duelle von Dembélé gegen Mittelstädt, die er gewonnen hat. Das gab es aber auch nur in der ersten Hälfte. Sind das dann auch schon die Schwächen, die du angedeutet hast, Martin? Dass man da dann im Fall eines Ballverlusts sehr breite Korridore eigentlich hat, durch die der Gegner durchspielen kann, weil man ja vorher versucht hat, ihn breit zu ziehen im Pressing, also zumindest wenn man eben hoch gepresst wird, dann ist da natürlich halt auch Raum, in den der Gegner reingehen kann. Oder was siehst du als die größten Probleme noch aktuell im deutschen Spiel?
Ja, gegen hohes Pressing ist es ein bisschen the name of the game, so. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht spezifisch rausstellen für die Mannschaft. Da muss man halt generell gucken, wie man es löst. Gibt es ein paar Ansätze und muss mal gucken, was man da macht. Ist jetzt wahrscheinlich auch nichts, wo Deutschland schon spezifisch drüber gesprochen hat. Deswegen würde ich da jetzt noch nicht so ein Thema draus machen. Das ist, glaube ich, dann eher was in der direkten EM-Vorbereitung nochmal besprochen wird, wie man das handhabt. Nee, aber die Absicherung gegen Konter und die Flügelverteidigung, das beides so ein bisschen, ne? Also du hast erstmal spielen wir ein relativ normales 4-4-2. Was phasenweise wirklich sehr engagiert und sehr gut ausgeführt wurde, gerade gegen die Dreierkette der Niederlande, hat es mir gut gefallen, weil wir sehr viel Außenverteidiger auf Außenverteidiger verteidigt haben und dann mit Flügelstürmern immer wieder rausgestochen sind auf die Innenverteidiger und uns nicht zurückdrängen lassen haben, sondern relativ mutig und nach vorne orientiert verteidigt haben. Trotzdem über die Kompaktheit des Mittelfelds ganz gut die Halbräume zubekommen haben. Das fand ich gut, aber im ein bisschen tieferen Verteidigen ist das 4-4-2 nicht so stark wie zum Beispiel das 5-2-3 oder 5-4-1, was wir bei den Niederlanden gesehen haben, was wir bei Leverkusen auch sehen, was auch ein Faktor ist für die Stabilität von Leverkusen, dass es denen einfacher fällt, wenn sie mal die Kontrolle verlieren, wenn sie mal den Zugriff verlieren, einfach zurückzufallen, eigenen Strafraum verteidigen. Und dann ist Mittelstädt eben in so einer Situation nicht im 1 gegen 1, sondern da ist noch ein Verteidiger dahinter, der ein bisschen mithelfen kann. Und auch noch ein Spieler mehr, gegebenenfalls auf dem zweiten Pfosten, der eine Hereingabe irgendwie verteidigen kann. Wir hatten diesen einen Ball von Dembélé auf Mbappé auf dem zweiten Pfosten hinter Kimmich. Und das ist einfach, glaube ich, also ich glaube generell die Defensivanlage der Mannschaft, ein Gegentor aus zwei Spielen gegen die beiden Mannschaften, sieht ganz gut aus. Die generelle Engagiertheit ist, glaube ich, besser als vorher. Ich glaube, man dadurch, dass es so ein bisschen den psychologischen Reset gab, wir hatten davor ja viel darüber gesprochen, auch über diese Drucksituation und so. Und ich glaube, dadurch, dass man jetzt gesagt hat, nimmt sich's, weiß nicht, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, auch gesunken so. Und du hast nicht mehr dieses, wir müssen es permanent dominieren, wir müssen sofort ein Tor schießen, wir müssen auf jeden Fall gewinnen, sondern es ist mehr so, es ist ein schwerer Gegner und wir gucken mal, was passiert und wir müssen uns voll reinhauen. Deswegen verteidigst du ein bisschen in einem anderen Modus. Das hat geholfen, aber ich fand trotzdem, dass die defensive Grundlage der Mannschaft nicht top war. War solide, war sag ich mal 7 von 10, aber gibt bestimmt Mannschaften, die da besser sind, auch weil trotz allem die Viererkette jetzt immer noch nicht Weltklasse-Niveau hat. Ne? Kimmich ist schon Upgrade auf Rechtsverteidiger und Mittelstädt hat's gut gemacht, hat aber seine Stärken auch eher im Spielaufbau in der Vorwärtsbewegung. Rüdiger habe ich so stark gesehen wie selten oder noch nie, würde ich fast sagen. Ich finde, das war sogar das wesentlichste Upgrade, dass Rüdiger doch, ich habe sowieso immer die These, dass es einer der größten Vorteile für Real Madrid ist, dass die über ihre individuelle Qualität eine unfassbar hohe Trainingsqualität haben und damit einfach sich gegenseitig in der individuellen Entwicklung auch pushen. Und ich glaube, das sieht man gerade bei Rüdiger so ein bisschen, dass er nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat dadurch. Deswegen hat sich das verbessert, aber ist immer noch nicht top. Und dann die Konterabsicherung, ähnlicher Punkt, phasenweise, also dadurch, dass wir so flexibel sind, haben wir manchmal in den ersten beiden Aufbaulinien 7 Spieler und manchmal aber halt auch nur 4. Und in dem Moment, wo es nur 4 sind, in dem Moment bist du immer punktuell anfällig. So, gab da eine Situation, die wurde dann nix, da überlief Dembélé, also da waren wirklich 3 Spieler Absicherung. Nur die beiden Innenverteidiger, Andrich zentral und Groß abgekippt. Groß quasi auf linker Innenverteidigung. Und im Gegenpressing orientiert sich Groß wieder nach vorne. Dembélé geht hinter ihm tief und Dembélé war völlig offen. Wenn in dem Moment der Ball über Groß gechippt wird, läuft Dembélé einfach offen aufs Tor zu. So. Und das ist natürlich ein Schwachpunkt, den man eben halt auch über 180 Minuten vielleicht auch mal nicht sieht oder nicht so deutlich sieht, der dann aber auch nur einmal gezeigt werden muss und dann hast du vielleicht auch schon das Turnier verloren. Deswegen ist das schon in der Hinsicht ein bisschen wackeliger, als es jetzt aussah, glaube ich.
Und das war ja das, Caro, was man auch, wenn man jetzt eben versuchen will, die Euphoriebremse zu finden, was man in beiden Spielen sehen konnte. Also bei den Niederlanden, im Spiel gegen die Niederlande, haben wir jetzt gerade die Depay-Chance, die Malen-Chance beschrieben. Es gab noch einen Schuss von Reinders. Das war auch genau dieses, der stand 2-1, standen da die Niederlande am zweiten Pfosten, weil es eben nur in Anführungszeichen 4 Spieler sind und eben nicht noch der fünfte noch mithelfen kann, da den eigenen Strafraum zu verteidigen. Und gegen Frankreich gab es ja auch diese Phase, vor allem in der ersten Hälfte dann eigentlich so. Die zweite Hälfte der ersten Hälfte, die gehörte Frankreich. Und da hätten sehr gut ja auch Tore fallen können für die Franzosen. Am Ende ausgeglichenes Chancenverhältnis und dann so ein bisschen auch Spielglück, was bei diesen beiden Siegen jetzt dann mit dazu kam. Wie blickst du auf die Defensive? Was muss sich da deiner Meinung nach noch verändern? Und ist es, ja, wie groß ist die Euphorie, wenn man mal auf den Teil gegen den Ball blickt? Bei dir.
Darf ich ganz kurz was reinschmeißen? Ja. Ich finde sogar, dass Frankreich in der ersten Hälfte insgesamt die bessere Mannschaft war. Mhm. Und so ein 1, wenn man die ganze Zeit 1-0 führt, täuscht das immer darüber hinweg und man ist erstmal happy, dass man führt. Aber eigentlich leistungsmäßig fand ich da Frankreich sogar einen Ticken besser.
Jetzt hat er die Euphoriebremse gefunden. Und jetzt kommt Caro und tritt sie durch.
Ja, ich möchte erstmal aber auch den zweiten Innenverteidiger noch loben, wenn wir Rüdiger gelobt haben. Ich finde auch, dass Tah so gut ist wie nie. Also Tah und Rüdiger sind beide in einer bestechenden Form, wie man so schön sagt. Und da kann man nur hoffen, dass das so bleibt bis zur Europameisterschaft. Aber genau, man hat auch gegen Frankreich Ballverluste gesehen. Als die Franzosen gemerkt haben, also Hernandez und Mbappé haben super schön zusammengespielt über links. Und dann haben sie aber gemerkt, okay, über Kimmich, so viel geht da nicht, was ich auch krass fand. Ich wusste gar nicht, dass Kimmich so schnell ist, habe ich also so schnell Mbappé-Speed zwischendurch. Und dann haben sie es eben über rechts probiert mit Dembélé und da genau, da ist Mittelstädt schon ganz schön in Schwitzen gekommen zwischendurch. Also da haben wir, also Ter Stegen wurde da Ende der ersten Halbzeit gegen Frankreich öfters gefordert. Im Spiel gegen die Niederlande gab es ganz am Ende eine Phase, wo Ter Stegen noch zweimal den Ball halten musste. Und klar, da ist dann gerade im Frankreich-Spiel war dann auch mal ein Fehlpass von Gündogan dabei. Gegen die Niederlande fand ich Gündogan noch einen Ticken besser als gegen Frankreich. Da war er mir für den Kapitän manchmal zu unauffällig, aber gegen die Niederlande ist mir dann erst aufgefallen, wie viel der auch redet auf dem Platz, also wie viel da kommuniziert wird. Und das ist eben, hat Martin schon angesprochen, dieser Unterschied an Körpersprache. So, da ist irgendwie Feuer auf dem Platz. So, da wird sich kurz angeschrien, da wird viel rumdirigiert, da ist irgendwie eine ganz andere Körperspannung und eine ganz andere Energie so auf dem Platz. Aber ja, wir waren ja eigentlich bei den Schwächen. Irgendwie habe ich mich hier gerade reingeredet. Ja,
du bist wieder in der Euphorie drin. Aber gut, das sei dir ja auch unbenommen.
Ja, aber ich glaube, um es einfach nochmal festzuhalten, Schwächen sind eben, ja, wenn das Mittelfeld schnell überspielt wird, Ballverluste sind immer noch ein Thema. Natürlich nicht mehr so häufig wie in den vergangenen Spielen, aber ja, und ich habe auch bei den Niederlanden das Gefühl, sie hatten dann Ende der ersten Halbzeit so eine Phase, wo die Niederlande den Strafraum sehr dicht gemacht hat und die Deutschen da nicht mehr so gut durchstechen konnten. Und da hat es dann auch ein bisschen gedauert, um da Lösungen zu finden.
Mhm. Ja, das ist der zweite, kann ich direkt einhaken. Das ist, glaube ich, die zweite Euphoriebremse, dass auch die Mannschaft in den letzten Jahren wahrscheinlich auch schon mal Phasen hatte, wo die besser waren, darin Chancen auszuspielen. Weil jetzt natürlich ein bisschen mehr defensive Qualität draufgepackt wurde mit Andrich, mit Gündogan eine Linie weiter oben. Also wir haben einen potenziellen Innenverteidiger als Sechser, wir haben einen potenziellen Sechser als Zehner und auch einen potenziellen Achter als Stürmer. Also sieben Achter auf dem Platz oder sowas in der Größenordnung. Und das stabilisiert das Ganze ein bisschen, aber dir fehlt auch ein Sané in der letzten Durchschlagskraft. Ne? Also das geht ja dann schon ein bisschen ab. Und ein Groß zum Beispiel kann dann auch offensiv noch mehr beitragen oder ein Kimmich von der Sechs als Andrich. Wobei ich finde, Andrich sollte man nicht zu sehr auf seine defensiven Qualitäten reduzieren. Der fügt sich schon gut ein ins Spiel. Spielt auch mal einen richtig guten Pass diagonal übers Feld. Aber auch durch dieses permanente Zurückfallen und diese etwas unsteten Strukturen hast du zwar einen sehr, sehr guten Flow, also wie gesagt Spielfluss, sehr, sehr gut, aber Besetzung der vorderen Räume, Tiefe, kommt eher punktuell, ist eher inkonstant und dadurch ist es auch ein bisschen schwieriger, Chancen rauszuspielen, als wenn du permanent eine ganz klare Tiefen- und Breitenbesetzung hast. So, das ist schon phasenweise ein Problem gewesen, potenziell, und das hat man auch immer wieder gesehen, sind wir schon gut darin, einfach dynamisch dann diese Offensivräume zu besetzen, mit Kimmich Mittelstädt, die nachstoßen, mit Musiala, der tief geht, auch Gündogan hat viel in die Tiefe gearbeitet, ist nicht seine größte Stärke, aber hat er gemacht. Havertz, finde ich, hat einen Schritt nach vorne gemacht im Bewegungsspiel, das war immer sein Problem, ein bisschen als Stürmer, ist es immer noch, aber ist nicht mehr ganz so, bei weitem nicht mehr so dramatisch, wie ich es noch vor 2 Jahren gesehen hätte. Und deshalb, ja, ist das auch ein bisschen, ich sag mal so, vieles, was wir gesehen haben, was wirklich berauschend und beeindruckend war, hat sich nur im Mittelfeld abgespielt und hat sich nicht weiter nach vorne entwickelt, ne? Aber das ist trotzdem eine gute Basis und führt dazu, dass so ein Spielfluss, das sieht man bei Leverkusen in dieser Saison sehr dolle. Das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, zwischen Leverkusen und Bayern. Besucht die Spielverlagerung Academy bei Leverkusen Seminar. Egal. Das ist, glaube ich, einer der Unterschiede, dass Leverkusen so in diesen Spielfluss permanent reinkommt und diese permanente Aktivität hat und deshalb auch nicht hektisch wird, nicht überpaced, sondern einfach in diesem Rhythmus drinne bleibt. Und ich glaube, das hilft der Mannschaft enorm, weil dieses bisschen statischere, klarere Positionsspiel hat, glaube ich, sehr häufig dazu geführt, dass die Mannschaft eben ungeduldig geworden ist, das Gefühl hat, dass sie mehr machen müssen, mehr bewegen müssen und dann ist das System so ein bisschen kaputt gegangen und man verliert Bälle und man läuft in Konter und ist unhappy und jetzt spielt man viel mehr, einfach zack, 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 wir gucken mal da, wir machen mal da einen Nadelstich, wir machen mal da, viel mehr gelingt. Man hat das Spiel insgesamt eigentlich auch ein bisschen besser unter Kontrolle und ist für den Gegner schwerer ausrechenbarer und kontrollierbar. Und das sind alles so ein bisschen weichere Faktoren, aber die, glaube ich, die summieren sich auch auf über 90 Minuten. Und ich glaube, das wird schon, also ich habe in dieser Spielweise ein viel besseres Gefühl für die EM als in der Spielweise davor. Selbst wenn man jetzt sagen könnte, was jetzt anhand der paar Spiele davor nicht der Fall ist, aber vielleicht, wenn wir an das Japan-Spiel denken, da könnte man sagen, okay, da hat die Mannschaft mehr Chancen rausgespielt als jetzt gegen die Niederlande. Aber ich habe trotzdem in dieser Spielweise jetzt insgesamt das bessere Gefühl.
Und das wäre jetzt auch meine These, das knüpft an was an, was du da gesagt hast, warum Florian Wirtz zum Beispiel im Spiel gegen Frankreich so eine große Rolle gespielt hat und im Spiel gegen die Niederlande eine viel geringere Rolle. Und das liegt eben nicht nur an dem Tor nach 8 Sekunden, sondern, Caro, meine These dazu ist, bei Leverkusen ist es so, dass Florian Wirtz weiß, wir sind im Spielfluss und dann gibt's aber so klare Trigger fast schon, die dann den Angriff auslösen. Und es gibt auch so klare Muster, also eben der gechippte Ball auf Grimaldo, die Verlagerung, die Xhaka dann spielt. Dann, wenn Xhaka einen Raum auffüllt, dann wissen sie, okay, entweder wir spielen es jetzt hier durch an die Grundlinie oder wir verlagern, dann ist Frimpong auf der anderen Seite frei. Also sprich so 3, 4 Muster, die wir alle schon 15 Mal gesehen haben und in denen Florian Wirtz dann auch immer genau seine Rolle kennt und ja auch perfekt da drin ist, da drin auch jede Rolle zu spielen. Er kann dann jede Position eigentlich besetzen. Und gegen Frankreich, finde ich, hat das manchmal noch geklappt, dass man aus so statischen Situationen vom Flügel kommt, dann in eine Dynamik reingekommen ist. Und gegen die Niederlande, fand ich, war es aber viel mehr zufällig, wann eigentlich die Dynamik gekommen ist. Und es haben eigentlich eher dann Spieler geglänzt, wenn sie nicht ausgerutscht sind, wie Jamal Musiala, der vom FC Bayern kennt, naja, also hier über Systematik läuft gar nichts. Ich muss jetzt dem Ball entgegenkommen, dann bekomme ich ihn, dann muss ich ordentlich aufdrehen, dann muss ich ein Dribbling gewinnen und erst dann wird eine Chance passieren. Kann es vielleicht sein, dass Florian Wirtz deswegen gegen die Niederlande ein bisschen seltener in Offensivaktionen zu sehen war, weil er immer gewartet hat, er war ja da, er war ja postiert, er hatte auch seine Ballkontakte und so weiter, aber die eigentlichen dynamischen Aktionen, die hatten ja komplett andere Spieler in dem Spiel.
Also ich habe erstmal Florian Wirtz nicht so oft dynamisch gesehen, weil ich ihn ständig mit Verbruggen verwechselt habe. Nein, Spaß habe ich natürlich nicht, aber die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Ich fand es einfach gegen Frankreich ein wirklich außergewöhnlich fabelhaftes Spiel von Florian Wirtz. Das war ein außergewöhnliches Länderspiel. Und ich habe aber Wirtz gegen die Niederlande jetzt auch nicht so häufig gesehen, weil ich das Gefühl hatte, dass er eben auch sehr viel mit nach hinten arbeitet. Und die erste Halbzeit gegen die Niederlande fand ich sehr stark, klar, in der zweiten ein bisschen unauffälliger. Aber ich glaube, da liegt auch viel daran, dass er eben gegen die Niederlande doch mehr mit nach hinten gearbeitet hat als gegen Frankreich.
Ja, okay, guter Punkt. Martin, hast du da eine Meinung zu?
Ich würde ehrlich gesagt einfach auf Zufall tippen, plus Niederlande ist halt einfach mannschaftlich besser. So, die bieten halt nicht so viel an. Mhm. Und deshalb haben, glaube ich, die Mannschaft, also Deutschland hat insgesamt mehr kreiert gegen Frankreich als gegen die Niederlande. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Spieler mehr kreiert, auch relativ hoch. Deswegen glaube ich, würde ich nicht zu viel reininterpretieren. Ich finde, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich ihn in der Rolle mag als Linksaußen, wobei er bei Ballbesitz ja dann eigentlich so eine linke Zehn spielt, wie er sie auch bei Leverkusen spielt, aber ohne den ganz klaren linken Breitengeber links. Mittelstädt eher erstmal in einer bisschen tieferen Position. Und dann natürlich noch mehr Spieler im Zentrum, die ihm so ein bisschen auch die Räume wegnehmen. Ne? Also Gündogan macht vieles, was Wirtz bei Leverkusen macht. Also dieser erste Anspieler für den Vertikalpass, der dann auf den Sechser klatschen lässt. Das ist was dazu, einer der Faktoren, der dazu führt, dass Wirtz einfach sehr viel im Spiel ist und sehr aktiv sein kann. Bei Leverkusen auch nicht immer sinnvoll so, aber immer erstmal dabei. Und dann kann sehr schnell was Sinnvolles passieren. Und ich möchte gerne im nächsten Testspiel eigentlich nochmal die gleiche Struktur insgesamt sehen, aber Wirtz auf der 10, Gündogan vielleicht sogar raus und wahrscheinlich Musiala links und Sané rechts so. Da würde ich gerne nochmal sehen, wie das aussieht, wo dann Wirtz noch ein bisschen mehr so spielen kann, wie im Club. Ja.
Spannende Idee. Ich habe noch einen Punkt dazu zu ergänzen. Wir sehen hier auch gerne Wirtz und Musiala als Duo, unser Wirsiala. Mhm. Und gegen Frankreich war halt Musiala auch nicht so auffällig wie gegen die Niederlande. Vielleicht auch, weil sich Pavard, Upamecano und Hernandez dachten, nicht mit uns, Musiala, wir kennen dich, Junge, wir wissen, wie du spielst. Und Wirtz vielleicht der unberechenbarere Faktor war und dass sich das so auch ein bisschen einfach von der Wahrnehmung beim Zuschauen, ja, wenn man die beiden in Kombination betrachtet, was wir einfach sehr viel tun, weil es ist ja das, was einfach das Herzstück, was uns begeistert, das sind Wirtz und Musiala und Kroos. Okay, das stimmt nicht. Ich würde jetzt so weiterreden. Aber ja.
Aber ich finde, da sind wir bei einer spannenden Diskussion. Die Gündogan-Diskussion nenne ich sie jetzt einfach. Du hast jetzt schon mehrfach auf Leroy Sané verwiesen, Martin, und ich glaube zu verstehen, woher das kommt, Dynamik, und jetzt gerade hast du ja auch noch das Positionsspiel besprochen. Ich würde aber die These aufstellen, du brauchst Gündogan auf dem Feld, denn das, was Toni Kroos und auch Tah und Rüdiger hinten im Feld sind, das, finde ich, war Gündogan vorne. Da hat nicht alles geklappt und ja, ich verstehe schon, dass es gibt eine bessere Positionierung für ihn. Aber du brauchst auch jemanden, der ein bisschen Überblick hat, der Ruhe hat, der auch ein Gefühl dafür hat, wie gerade ein Spiel verläuft. Und ich fand es zum Beispiel total interessant, wie er ja jetzt gegen die Niederlande der erste Anläufer quasi war, der aber ganz genau gewartet hat, wann er wirklich angelaufen ist, weil sie waren ja de facto in der Unterzahl. Die Niederlande haben ja oft in 3 plus 2 Außenverteidiger plus dann noch mit Verbruggen haben sie aufgebaut. Also sprich, mit 4 kannst du da nicht wirklich anlaufen. Und Gündogan hat gewartet. Und wenn sich die Niederlande dann auf eine Seite committed haben, festgelegt haben, dann ist er angelaufen, jetzt nicht im höchsten Tempo. Das war vielleicht noch, da kann man vielleicht noch optimieren. Aber ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt führen. Kann man Gündogan aus diesem Team rausnehmen? Und ich wäre von vielen weichen Faktoren her aktuell bei der Meinung, Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man müsste das jetzt so probieren, das noch besser hinzubekommen, dass man sich weniger auf den Füßen steht, dass auch klarer ist, wer geht wann in die Spitze. Das wäre mein Take dazu. Ich habe das Gefühl, Martin, du siehst es anders.
Nee, intuitiv bin ich bei dir. Ich finde es sehr schwer zu beurteilen, weil die Qualitäten, also wenn wir jetzt wirklich das so diskutieren, dass wir sagen, entweder Gündogan spielt oder Sané, dann sind das so völlig unterschiedliche Qualitäten, ja, die in die Mannschaft bringt, dass das sehr schwer gegeneinander abzuwägen ist. So, deswegen, ich muss auch, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, muss ich sagen, es ist ein sehr sexy Gedanke, Sané von der Bank zu bringen. Weil dann sind alle schon, dann ist er nicht eh nur schneller als die anderen, sondern die anderen sind auch noch platt. Und dann geht er wirklich an allen vorbei, wie er will. So, das ist schon potenziell, wäre das schon sehr, sehr krass. Und dann einfach Gündogan mehr oder weniger 60 Minuten drauf haben, um das Spiel zu kontrollieren, den Gegner müde zu machen. Und dann in den letzten 30 Minuten, wenn es notwendig ist, kann man nochmal einen Gang hochschalten. Das ist schon auch gerade für einen Turniermodus, wo es nicht unbedingt darum geht, jedes Spiel 3-0 zu gewinnen, sondern wo es in erster Linie auch immer darum geht, das Spiel nicht zu verlieren, ist das, klingt das schon nach einer guten Option. Ich habe auch irgendwie so, wie die Mannschaft jetzt einfach, wie gesagt, vom Spielfluss drin war und so, und dieser ganze, weiß nicht, ist auch so ein bisschen, hat sich angefühlt wie die Identität der Mannschaft. So dieses flexible Bewegen und zack, zack, zack und so den Ball durchs Mittelfeld durchbewegen und so, dass das in speziell dieser Spielweise ist Gündogan, passe echt gut rein. Ich glaube, individuell, auch von seinem Tempo her, auch von seiner Spritzigkeit in so kleinen Situationen und kleinen Dribbling-Situationen und so, ist er nicht mehr Weltklasse, so, aber er passt gut rein, er bringt eine gute Balance rein, weiß, wann er zurückfällt, weiß, wann er ausweicht, weiß, wann er nach vorne geht, das macht er schon gut, leitet das Pressing gut ein, hat auch ein paar Situationen gehabt, wo er dann im Defensivverbund dann einfach ins defensive Mittelfeld zurückfällt und da nochmal auffüllt, was Wirtz wahrscheinlich nicht macht, zumindest nicht in der Konsequenz, was in einer entscheidenden Situation mal den Unterschied machen kann. Das heißt, es spricht viel für Gündogan, aber ich glaube, dann muss man ein bisschen damit leben, dass man so eine Mannschaft wird, ein bisschen wie Spanien 2012 rum, so, wo dann Xavi als Zehner gespielt hat. Und dann noch Iniesta links, also kann man fast 1-1 und dann Xabi Alonso und Andrich als Groß und Busquets quasi. Also ganz ähnliche Situation. Die große Probleme damit hatten, Tore zu schießen, aber halt einfach gar keine Gegentore gefangen haben. So. Die hatten halt über ihre Spielkontrolle eine wahnsinnige Stabilität und ich glaube, das könnte man auch so haben, mit noch ein bisschen mehr Überraschungsmoment und Explosivität nach vorne, aber nicht ganz so viel Stabilität nach hinten, einfach aus dem statischen Spiel heraus, auch aus dem gegnerischen Ballbesitz heraus. Ich glaube, da haben wir noch mehr Potenzial auch im Konter einfach. Ich glaube, wir haben jetzt auch viele Situationen gesehen, wo man gesehen hat, die Mannschaft ist halt auch in der Konstellation mit Gündogan unfassbar konterstark. Unfassbar ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber schon ziemlich konterstark. Und deshalb ist das vielleicht eine gute Mischung, dass man erstmal so ein bisschen auf Kontrolle setzt. Aber es ist wirklich, ich finde es sehr schwer zu bewerten, sehr schwer zu beurteilen.
Ich schließe mich da komplett an, will aber noch eine Sache ergänzen, und zwar ist Gündogan Kapitän. Und das meine ich jetzt nicht nur mit auf dem Papier, sondern man erkennt ganz klar auf dem Platz, Gündogan ist der Kapitän, wie er mit seinen Mitspielern agiert, wie er einen Mittelstädt aufbaut nach einem Fehler oder ja. Also ich habe auch drüber nachgedacht, so ey, eigentlich ist der die Ruhe reinbringt in das Spiel. Das ist jetzt ja ganz klar ein Groß und habe kurz überlegt, so Gündogan Kapitän, passt das noch so, aber ganz klar, ja, von dem, wie er auftritt, und ich glaube, dass man das nicht vernachlässigen darf, wenn man über Gündogan spricht, dass er der Kapitän dieser Mannschaft ist und auch ziemlich sicher bleiben wird.
Mhm. Vielleicht ist er ein bisschen Thomas Müller mit Technik. Also auch Thomas Müller ist nicht der Schnellste, aber Thomas Müller hat ja immer eine Funktion für seine Teams, und so ein bisschen ist es vielleicht Ilkay Gündogan auf einem ganz anderen technischen Level.
Ja, taktisch aber auch anders, ne, weil er viel mehr nach hinten arbeitet und Müller die ganze Zeit immer nach vorne.
Ja, okay, das stimmt. Ne, also. Ja, okay, guter Punkt.
Gündogan ist ein bisschen bremsend, Müller ist eher beschleunigend immer. So, das ist, Aber was natürlich auch nochmal interessant ist, dass man dann neben Sané zum Beispiel auch noch einen Müller bringen kann, auch noch einen eins oder zwei gute Mittelstürmer bringen kann. Das heißt, ich glaube, die Mannschaft ist auch so ein bisschen so strukturiert, dass es Führig kann es auch noch bringen, als frischen Spieler gegen den müden Gegner auch toll. Deswegen, ich glaube, die Mannschaft ist wahrscheinlich schon, oder der Trainer ist ganz gut beraten, die Mannschaft so aufzustellen, dass man sagt, wir wollen auf jeden Fall die ersten 60 Minuten, ist für uns voll okay, wenn wir nicht andauernd Chancen kreieren, aber punktuell und ansonsten das Spiel kontrollieren und zusehen, dass der Gegner nicht zu viel Ballbesitz kriegt. Und dann, wenn wir dann noch Tore schießen müssen, dann haben wir sehr, sehr viele Werkzeuge in der Hinterhand, wo wir das noch machen können.
Und wir haben jetzt so viel über Kreativität, abwechslungsreiches Spiel gesprochen. Wer ist denn der das leitet? Und in meinen Augen ist das Gündogan. In meinen Augen ist das Gündogan, der Musiala, Wirtz und Havertz da vor sich sortiert und die Ansagen macht, was jetzt passiert.
Ja, okay, das stimmt. Zumindest in der Theorie. In der Praxis finde ich, dass es da noch lustige Situationen gab. Also, wo sie manchmal eben dann beide im linken Halbraum auftauchen, dann gucken sie sich so ein bisschen verwundert an. Ich dachte, du bist gerade Spitze. Ach so, nee, dann gehe ich jetzt tief. Und das wäre jetzt dann schon noch eine Diskussion, die ich auch gerne mit euch führen wollen würde. Also, alle vier Offensivspieler, wenn wir jetzt eben mal Musiala, Wirtz, Gündogan und Havertz nehmen, haben eine unheimliche Qualität und es ist auch eine große Stärke oder könnte eine große Stärke sein, dass der Gegner auch nie so genau weiß, welcher Pfeil aus welchem Köcher kommt denn jetzt gerade geflogen und ist eigentlich derjenige, der dann zentral versucht, die Torchance zu verwerten. Auf der anderen Seite, finde ich, hat man aber schon auch in Ansätzen gesehen in diesen beiden Spielen, naja, also das Verwerten von Torchancen ist jetzt nicht die Kernkompetenz dieser vier. Und da meine ich jetzt nicht nur Musiala, der die ganze Zeit ausgerutscht ist, sondern eben auch, manchmal auch eben, also zum Beispiel diesen einen Schuss, den sich Musiala nicht nimmt, wo einfach ein Stürmer, ein klassischer Neuner wahrscheinlich schon mal draufgeballert hat. Und gleichzeitig glaube ich zu erkennen, Martin, du hast gerade gesagt, man kann ja dann ab der 60. Minute dann nochmal andere Spielertypen reinbringen. Das stimmt natürlich. Ich fand aber, dass die Endphase im Spiel gegen die Niederlande fast schon so klassisches Deutschlandspiel war, mit Füllkrug vorne drin, mit dem Führig. Der einzige Unterschied war, dass Führig nicht die Breite gibt, sondern immer nach innen ziehen möchte, eigentlich am liebsten. Als dann irgendwann Hendrichs und Raum gespielt haben, dann war es einfach wieder so Vintage, Herbst, dann war es wieder Herbst 2023 im deutschen Spiel. Und da würde ich jetzt schon nochmal gern die Frage an euch beide stellen, wie ihr das bewertet. Muss man das problematisieren? Bin ich da vielleicht auch zu ungerecht den Offensiven gegenüber, wenn ich sage, ey, das sind jetzt nicht die großen Torjäger, die dann eben aus 0,5 Chancen zwei Tore machen? Und reicht es so, wie es jetzt ist? Weil ich habe da ehrlich gesagt noch so ein bisschen Bedenken zu. Ich fand, dass die großen Chancen, die man vergeben hat in beiden Spielen, dass da schon welche mit dabei waren, wo ich mir gedacht habe, ja, gib jetzt diese Chance jemandem anderen, einem anderen Spielertyp, zum Beispiel einem Füllkrug. Dann ist der vielleicht auch drin. Martin, du darfst mal anfangen. Wie denkst du darüber?
Ich dachte jetzt, du sagst du Herbst 98 und nicht Herbst
23. Nein, so schlimm ist es
mit ja nicht. Mit dem ich glaube, was Chancenverwertung angeht, neige ich dazu zu sagen, sollte man nicht überbewerten. Ich glaube, Wirtz, Musiala, Havertz haben alle einen sehr guten Abschluss. Gündogan hat sicher einen schwächeren als zum Beispiel Sané. Oder auch eben dann potenziell Mittelstürmer. Also du könntest ja auch zum Beispiel Havertz auf 10 und dann einen Mittelstürmer rein oder so. Ich glaube, der Faktor ist eher nochmal dieses, dass du nicht so viel Tiefe hast und dass du auch keine, also ein Mittelstürmer hat ja nicht nur der steht ja nicht nur vorne drin und wartet auf den richtigen Moment, sondern der macht ja auch bestimmte Bewegungen, um Gegner zu binden und um sich darauf vorzubereiten, nach einer nächsten Aktion anspielbar zu werden. So, also zum Beispiel hat Leverkusen, ist immer sehr, sehr klar zu sehen, wenn Boniface spielt, dann bewegt er sich eigentlich immer vom Spiel weg. Wenn Leverkusen über links spielt, ist Boniface rechts. Wenn Leverkusen über rechts spielt, ist Boniface links. Und das heißt, immer wenn Leverkusen Durchbruch erzeugt, dann ist immer Boniface quasi im Rücken der Abwehr. So, weil dann muss die Abwehr durchschieben und dann können sie Boniface nicht mehr verteidigen und dann ist er weg. So. Und das ist eine Funktion, die hätte bei Deutschland zum Beispiel, Füllkrug hätte die gut. Undav kann vielleicht so ein bisschen eine Mischung spielen aus diesem Ablagenspiel von Havertz und diesen Bewegungen in die letzte Linie hinein. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Havertz Bewegungsspiel ist halt immer noch so ein bisschen rudimentär. Manchmal steht er einfach nur vorne drin, manchmal trabt er einfach ein bisschen zum Ball oder bleibt so ein bisschen im Mittelfeld stehen, und dass er sich aktiv gegen die Abwehr bewegt und schon weit, weit vorausdenkt, wo kann ich dann irgendwann mal einen Ball bekommen, um den reinzumachen. Diese Bewegungen, die hat man in seinem Spiel deutlich zu wenig und deutlich zu passiv. Und das ist eine Qualität, die ist fürs Toreschießen wichtig und die macht auch das Spiel im Mittelfeld ein bisschen einfacher, weil es dann immer wieder Situationen gibt, wo du mit deinen Bewegungen als Stürmer vielleicht 2, vielleicht sogar 3 oder 4 Gegenspieler binden kannst. So, das fehlt uns ein bisschen. Ich glaube, es ist jetzt in dieser Spielweise ein Ticken zu einfach aus der Abwehr nach vorne zu verteidigen gegen diese Mannschaft. Mhm. Wobei es nicht so einfach ist, weil dann einfach auch, wenn du nach vorne verteidigst, schnell mal einer von denen einfach an dir vorbeiläuft. So. Und dann läufst du auf einmal in Löcher rein. Und das kann dann Havertz schon. Deswegen, ja, aber Havertz ist natürlich auch als Ablagenspieler in bestimmten Momenten sehr, sehr wertvoll, harmoniert sehr, sehr gut mit Wirtz und Musiala, die beide sehr gut mit Gesicht zum Tor sind. Er ist sehr, sehr gut mit Rücken zum Tor. Also ist schon auch in vielerlei Hinsichten eine passende Rolle für ihn. Weiß ich nicht. Ich hatte letztens noch mal WM 2014 oder überhaupt die letzten Turniere so ein bisschen die Kader und Spiele durchgeguckt und habe festgestellt, dass Miroslav Klose beim Weltmeistertitel, glaube ich, nur 3 Spiele von Beginn gemacht hat. Und ansonsten hat Mario Götze gespielt. Das hat man gar nicht mehr so im Kopf.
Klose vielleicht war der Finisher, der immer dann reinkam. Ja,
der war auch schon 36 zu diesem Zeitpunkt. Also, weiß nicht, vielleicht wird es ja auch einfach eine Mischung. Vielleicht ist es einfach, dass man sagt, wir haben beide Optionen und dann je nach Gegner, je nach Situation gucken wir, was macht jetzt hier mehr Sinn. Und dann hat man dann auch noch eine gewisse Flexibilität.
Ja. Also, Martin sagt, Deutschland wird Europameister, weil Füllkrug macht den Kroos und Havertz macht den Götze. Habe ich das richtig verstanden?
Den Klose.
Den Klose, Füllkrug, ja.
Den Klose.
Was habe ich gesagt?
Den Groß.
Egal, den Groß, den Klose.
Wenn Füllkrug den Groß macht, dann bin ich im Kleinen.
zu dem Punkt, ich mit der Torgefährlichkeit, ich verstehe das komplett. Allerdings muss ich sagen, hat man da jetzt endlich eine Mannschaft auf dem Feld stehen, die funktioniert? Hat man eine Spielidee, die funktioniert? Und alles, was wir vorher gesehen haben, da war auch ein Plan dahinter, der auch nicht komplett blöd war, aber der einfach nicht funktioniert hat. Und vielleicht sollte ich nicht die deutsche Mannschaft wie ein fragiles Ei behandeln, das jetzt gerade läuft und das jetzt gerade rollt und dass wir deswegen nicht aus der Bahn schießen sollten, aus Angst, es zu zerbrechen. Aber weil man sieht ja auch, dass durch die Wechsel, wenn Müller, ein Füllkrug, Undav, das sind alle Spieler, die in irgendeiner Art noch funktionieren. Füllkrug hat jetzt das 2-1 gemacht gegen die Niederlande.
Reingeschultert.
Mit so einem sich dagegen, da auch
das
so ein
deutscheste
bisschen
aller Tore. Nach einer Standardsituation nicht mal mit einem schönen kontrollierten Abschluss, sondern mit der Schulter reingewuchtet.
Das war der Schulterschuss mit den Fans.
Oh, fein, sehr schön.
Ja, ich finde das einen wichtigen Hinweis, weil, also nicht der Schulterschuss, sondern das fragile Ei, auch ein bisschen bezüglich der Erwartungshaltung. Ne? Wir haben bereits etabliert, dass das eine Mannschaft ist, die ist jetzt nicht unumstritten überall Weltklasse und ist kompletter Favorit gegen Frankreich und Niederlande und England und Italien, sondern das ist eine Mannschaft, die hat sehr viel Potenzial, sehr viel kreatives Potenzial, sehr viel spielerisches Element und hat jetzt einen Modus gefunden, wo sie auch eine gewisse Stabilität haben. Und ich glaube, es hat dabei sehr geholfen, dass man in diese Spiele auch reingegangen ist, ohne diese ganz große Erwartungshaltung. Und wenn wir jetzt anfangen, daran rumzudoktern, sagen wir auch wieder, die Erwartungshaltung ist jetzt noch größer. Die Erwartungshaltung ist jetzt nicht, dass wir gegen Frankreich 2-0 gewinnen, sondern dass wir gegen Frankreich 2-0 gewinnen, keine Chancen zulassen und die ganze Zeit selber Chancen rausspielen. Und dass wir eigentlich 4-0 gewinnen müssten. So, das ist halt, kann man machen, aber ich glaube, dann fällt man wieder in das gleiche Loch, in dem man in den letzten Jahren drin war, dass man die ganze Zeit die Mannschaft mit so einer verrückten Erwartungshaltung unter Druck setzt, dass es fast nur nach hinten losgehen kann. Und ich glaube, das ist insgesamt eine Spielweise, mit der man doch relativ happy sein kann gerade und wo viele sich, glaube ich, erstmal auf jeden Fall sehr viel Respekt haben werden vor der Mannschaft. ich möchte allerdings auch noch kurz einschränken, dass das natürlich Spiele waren, die jetzt für die deutsche Mannschaft deutlich wichtiger waren als für die Niederlande und vor allem für Frankreich. Ja. Und bei Frankreich auch noch oben drauf kommt, dass das einfach auch eine Mannschaft ist, die seit Jahren mannschaftlich ziemlich schlecht ist. So, die haben WM-Finale gespielt, wo die mit überlegenem Personal, arguably, ich glaube, zur Halbzeit 17-0 Schüsse hinten lagen. Also die sind mannschaftstaktisch einfach Kraut und Rüben und reparieren das komplett über ihre über ihren eigentlich allen überlegenen Kader. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Konstellation, die der deutschen Mannschaft ein bisschen entgegenkommt. Vielleicht auch kein Zufall, dass man jetzt zweimal gegen die gewonnen hat schon. Ja. Deswegen würde ich sagen, man kann das nicht so ganz, finde ich, abbuchen, als wir haben gegen den EM-Top-Favoriten 2-0 gewonnen, sondern es ist auch ein bisschen so, ja, aber auch einer, der uns irgendwie liegt und der Schwachstellen hat und so. Und das heißt noch lange nicht, dass wir gegen Italien und England auch sehr gut aussehen, so. Deswegen würde ich das da nochmal ein bisschen Euphoriebremse treten und dann auch sagen, dass man, glaube ich, dann Richtung Turnier dann auch nochmal bestimmt auch von Spiel zu Spiel einfach gucken muss. Ja, müssen wir vielleicht doch noch hier eine Schraube drehen oder hier eine Schraube drehen. Aber ich glaube, ohne zu unrealistische Erwartungshaltungen zu wecken und trotzdem mit einem Blick darauf, dass die grundsätzliche Spielweise schon so sein muss, wie man sie jetzt gesehen hat in den beiden Spielen.
Ist doch gut, dass wir unsere unrealistische Erwartungshaltung jetzt auf die Tormusik zentrieren.
Mann, DFB, ey, warum hast du es nicht durchgezogen? Major Tom, was wäre so schwer gewesen? Dann wieder diese Techno-Scheiße. Aber gut, so ist es eben. Es ist schon interessant, also auch jetzt eben mit Blick eben, was hat das für die Gegner bedeutet? Ich meine ja auch die Niederlande mit einigen Themen und ich weiß, dass es ein super langweiliges Argument ist zu sagen, was wäre gewesen, wenn diese und jene Chance drin gewesen wäre. Aber mich hat es zum Beispiel schon gewundert, dass man in der Schlussphase gegen die Niederlande, also den Schuss von Xavi Simons, okay, den kannst du zulassen, den hat Ter Stegen ja dann auch sicher, aber dass Weghorst nach einem Einwurf direkt einen freien Schuss rechts im Strafraum bekommt und den halt einfach nicht reinmacht, weil er halt gerade in seiner Hoffenheim-Form ist. Also da gibt's schon Themen und ich fand's auch interessant, dass da nicht umgestellt wurde auf Fünferkette. Das war ja in der Schlussphase gegen Frankreich so, um das Ergebnis zu sichern, gegen die Niederlande nicht.
Obwohl Anton reinkam.
Ja, aber gut, vielleicht war es auch, waren ja auch nur noch 3 Minuten, stimmt, hast recht, vielleicht habe ich einfach nur zu wenig davon gesehen und müsste mir nochmal genauer hingucken.
Nee, da kam er Sechser.
Stimmt, ja, genau, also es war ja nicht, aber ich meine, es war die Einwurfsituation, da standen sie eh zu, da waren genügend Spieler im eigenen Strafraum, es hing nicht mit der Kette zusammen, aber was ich eben sagen will ist, es gab diese Momente, die sind perfekt gelaufen für Deutschland, sowohl eben, dass die Gegner Chancen nicht gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer, und man muss auch sagen, beide Tore gegen die Niederlande nach Ecken gefallen und das eine war eben mit der Schulter reingemacht und angeblich war er ein Zentimeter oder ein Millimeter hinter der Torlinie, okay, nimmt man da mit und das andere war eine kurz ausgeführte Ecke mit natürlich einem schönen Schuss und es war eine wunderschöne Geschichte, dass Mittelstädt den Fehler macht und dann das Tor macht, aber so oft geht dieser Schuss auch nicht rein, selbst wenn er gerade beim VfB in der bestechenden Form ist. Also das glaube ich, muss man schon auch noch dazu sagen zu diesen beiden Spielen und wie wir dann drüber gesprochen hätten bei einem 2-2, weiß ich nicht.
Ist aber so ein bisschen auch, also das kann man immer schwer auseinanderhalten, wenn man die Mannschaft, wenn man dann nicht viele Spiele jetzt der Mannschaft gesehen hat. Ist das jetzt einfach ein singulärer Glücksfall oder ist es einfach, was man, glaube ich, Leverkusen zum Beispiel unterstellen kann, hat die Mannschaft einfach so viele Möglichkeiten, einen glücklichen Moment zu erzeugen und so viele Möglichkeiten, gegnerische glückliche Momente zu unterbinden, dass das halt irgendwann immer, dass die Münze immer auf die richtige Seite fallen muss auf Dauer. So, also es wäre, wenn Mittelstädt den Schuss nicht reinmacht, wenn der an die Latte geht, kommen wir vielleicht 20 Minuten später in eine Situation, wo dann ein anderer Schuss glücklich reingeht oder trifft dann Musiala den Ball aus dem spitzen Winkel mal ein bisschen so, dass er irgendwie oben reinfliegt und nicht und der Torwart nicht mehr genau dran bleibt. Und Niederlande hat ja auch aus dem ersten deutschen Fehler direkt ein Tor geschossen. Also ist jetzt nicht so, dass das komplett alles für Deutschland lief.
Stimmt. Aber es gab zum Beispiel auch das Nicht-Eigentor von Mittelstädt noch gegen Frankreich, wo Tarnow noch an die Latte klärt. Also
hätte aber auch nichts geändert.
Diese Szenen gab es ja auch noch. Aber Caro, du wolltest, glaube ich, gerade auch noch ansetzen, was zu sagen.
Nee,
Sehr gut. Meine Instinkte, ich antizipiere einfach ganz fantastisch. Dann habe ich im Grunde eigentlich nur noch ein Thema, das ich mit euch besprechen wollen würde. Und zwar, was sind eurer Meinung nach die Hausaufgaben, die jetzt noch vor dem deutschen Team liegen? Es sind nur noch zwei Spiele gegen die Ukraine, gegen Griechenland. Griechenland jetzt gegen Georgien ausgeschieden im Elfmeterschießen. Die Ukraine hat sich qualifiziert für die Europameisterschaft. Aber es ist, wie wir es eigentlich auch schon in der letzten Sendung gesagt haben, es ist sehr viel Zeit bis zu den nächsten Spielen und es ist aber wahnsinnig wenig Trainingszeit. Das heißt, man hat jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, Dinge anzugehen und dann gibt's halt die Vorbereitung vor dem Turnier. Caro, wenn du dir jetzt nochmal Sachen rauspicken müsstest, wo du sagen würdest, das ist für mich wäre für dich jetzt noch ein Thema, jetzt mit Blick auf die nächsten Spiele und dann auch auf die EM, was wäre das?
Erstmal würde ich mir natürlich auch hoffen, dass Mats Buttgereit sich noch irgendeinen kleinen Anstoßtrick ausdenkt. Mhm. nein, aber um bei Standardsituationen zu bleiben, würde ich auf jeden Fall sagen, die Verteidigung von Standardsituationen, dass da die Zuordnung öfter stimmt. Vielleicht, ich habe drüber nachgedacht, ob manchmal vielleicht auch ein hoher Ball noch ein Mittel wäre. Ich glaube, da zieht sich bei euch beiden alles zusammen, wenn ich hier von hohen Bällen irgendwie anfange und langen Bällen, dann
hängt davon ab, wo sie runterkommen.
Im Tor ist es okay, oder was?
Zum Beispiel, ja.
Und dann sich eben noch Mittel zu überlegen, wie man die gegnerische Mannschaft defensiv sehr kompakt eingestellt hat, darauf, wie die deutsche Mannschaft spielt, wie man dann dagegen ankommt. Und ich glaube, dafür sind die nächsten Tests auch ganz gut, weil wenn man mal auf die EM-Gruppe guckt, dann sind es nicht Niederlande und Frankreich, zum Glück mag man vielleicht sagen, sind Schottland, Ungarn und Schweiz. Und das sind Mannschaften, die anders spielen, als es die Niederlande und Frankreich tun und eben gegen diese Mannschaften Lösungen zu finden. Und ich denke aber, dass das mit dem System, das die Mannschaft jetzt hat, auf jeden Fall funktioniert und deswegen Hausaufgabe Nummer 1. Hoffentlich bleibt es so. Andrich, Mittelstädt, die werden wahrscheinlich in der Mannschaft bleiben, weil das waren tolle, tolle, tolle Spiele. Ich meine, Andrich, erstes Spiel von Beginn an gegen Frankreich das gewesen und jetzt nicht mehr wegzudenken, würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten.
Hat keinen einzigen Fehlpass gespielt gegen die Niederlande. 48 von 48. Nicht so schlecht.
Und ich muss natürlich wie in jeder dieser Sendungen dieselbe Hausaufgabe geben. Weniger Ballverluste.
Mensch, verliert doch einfach den Ball nicht, dann ist es ja alles gar kein Problem.
Ja, klar.
Weniger Ballverluste, mehr Balleroberung, mehr Tore schießen.
Ja, genau.
Ja.
Aber Martin, ernsthaft, was würdest du jetzt noch ins Hausaufgabenbuch von Julian Nagelsmann schreiben?
Rausspielen gegen hohes Pressing hatten wir schon. Ich glaube, da brauchst du eine klare Idee oder zwei klare Ideen, aus denen man wählen kann. Hat man schon Ansätze gesehen, muss man sagen. Und ich glaube, die Mannschaft ist sehr gut geeignet dafür, das gut hinzubekommen. Ich denke, das ist machbar. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen mit diesem 4-4-2 Mittelfeldpressing unglücklich. Vor allem gegen bestimmte Gegner, die vielleicht strukturell dann noch ein bisschen besser drauf eingerichtet sind. I'm not sure. Ich hatte vorhin gedacht, eigentlich gerade wenn man Gündogan auf der 10 lässt, wäre es eine relativ schicke Idee, dass man sich auch noch drauf einstellt, vielleicht punktuell einfach Andrich eins nach hinten zu ziehen und Gündogan auch. Und schon steht man in einem 5-4-1 da und kann sehr, sehr gut verteidigen. Ich glaube aber, dass vielleicht für die Mannschaft noch passender wäre und noch näher am 4-4-2 dran tendenziell, dass du einfach Groß und Gündogan auf eine Höhe schiebst und 4-1-4-1 spielst. Und 4-1-4-1 ist auch so ein Defensivsystem, das ist sehr leicht zu spielen. Du musst nicht großartig viel vorbereiten. Es ist gleichzeitig ziemlich unangenehm zu knacken, sowohl in der Tiefenstellung als auch im Rauslaufen nach vorne. War im Übrigen auch so ein bisschen das Geheimrezept bei der WM damals, beim WM-Titel, dass man immer so ganz, ganz flexibel und unterschiedlich aus dem 4-1-4-1 nach vorne rausgeschoben ist und mal von außen angelaufen hat und mal aus der Mitte und mal so und so. Und das als Variante, also irgendeine Defensivvariante zu haben, die nicht einfach nur zwei Viererketten ist, was so eigentlich Brot und Butter jeder Ballbesitzmannschaft ist, das vernünftig zu bespielen und dagegen auch guten Ball zu halten, das glaube ich, das wäre schon vernünftig. Alternativ muss man das 4-4-2 so gestalten. Man hat es jetzt gegen die Niederlande schon gesehen, dass es sehr so 2-4-4 fast mäßig war. Dass, wie gesagt, die Flügelspieler sehr, sehr eng und dann mit den vorderen Spielern ein bisschen flexibel rauspressen. Eine Möglichkeit wäre vielleicht auch sowas wie was Manchester City macht, dass man mit den Flügelstürmern anläuft und den Gegner in die Mitte leitet. Das ist, das müsste vor allem für eine Nationalmannschaft unangenehm zu bespielen sein, weil um das richtig zu bespielen, musst du vom Zentrum auf den Flügel und dann vom Flügel durch ein sehr dichtes Zentrum wieder auf den anderen Flügel. Und das ist schon ekelhaft so. Haben ja Mannschaften auch gegen City nicht gut hingekriegt. Das wäre dann vielleicht noch eine Variante, die dafür sorgen kann, dass man nicht einfach in so einen passiven Modus reingeht und dann vielleicht einfach mal gegen eine Mannschaft wie Spanien zum Beispiel einfach eine komplette Halbzeit verschenkt, weil man einfach nur nach links und rechts gescheucht wird die ganze Zeit. Ich glaube, das ist schon noch ein Faktor. Und dann Standardsituationen sind wichtig. Und ich glaube, vielleicht noch irgendwie einen klaren Plan für Führung und einen klaren Plan für Rückstand mit auch klaren Wechseloptionen in der Hinterhand haben für so ein Turnier wahrscheinlich auch sehr wichtig. Sowas.
Martin, wo du hier gerade schon deinen Bauchladen an möglichen Formationen ausgebreitet hast, was genau hat sich denn geändert im Spiel mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit, als dann Füllkrug auf dem Platz stand, als Müller auf dem Platz stand, was ja ganz andere Spieler sind als die vorher gespielt haben? Könnt ihr da vielleicht nochmal erklären, was sich da dann geändert hat auf dem Platz und ob es eurer Meinung nach funktioniert hat? Sorry, Max, ich habe kurz deinen Job hier übernommen, aber es interessiert mich
einfach. Sehr gerne, ich gehe einfach schlafen.
Ich finde das aus zwei Gründen schwer zu beurteilen, weil es erstens immer nur so ein paar Minuten sind, wie man das sieht. Also Undav und Füllkrug kamen dann zusammen und haben aber zusammen nur 20 Minuten gespielt, glaube ich. Und dann ja auch noch in der Endphase, wo das sowieso häufig ein bisschen hektisch wird, ein bisschen Ordnungen auseinanderfallen und alles so ein bisschen improvisiert daherkommt. Deswegen kann man es nicht so genau sagen. Ich glaube, was sehr sichtbar war, dass Müller als Zehner, als er als Zehner kam, hat man einfach noch eine bessere Streckung in die Spitze gehabt. So, man hat eine bessere Besetzung der Offensivräume gehabt und hat mehr Chancen kreieren können, aber natürlich nicht mehr ganz den gleichen Fluss im defensiven Mittelfeld und die gleiche Absicherung gehabt. Das war so ein bisschen eine Risikostufe höher. Hatte ich aber eigentlich, hat mir gut gefallen. Also ich finde Müller in dem System als Zehner fand ich durchaus auch eine wichtige Option. Gerade dann gegen diese tieferen Gegner wie Schottland tatsächlich auch vielleicht sogar eine Startelf-Option sein, weiß ich nicht. Aber ja, glaube ich, harmoniert auch eigentlich gut mit Wirtz, ne? Weil es beide sehr, sehr gut darin sind, sowohl Räume aufzureißen als auch Räume zu finden, so, und sich sehr flexibel bewegen, aber auch sehen, wie die anderen um sich herum bewegen. Deswegen glaube ich, ja, der Müller-Wechsel war signifikant, groß als Sechser. Auch interessant. Also ich glaube, wenn man 1-0 hinten liegt und dann bringt man Groß, Sané, Müller, so, dann kann man mehr oder weniger die gleiche Spielweise einfach nochmal schneller, flüssiger, aggressiver, aktiver, offensiver, auf den Platz bringen. Das hat auch gut geklappt, fand ich.
Ja, ich fand noch interessant, das haben wir vorhin gar nicht besprochen, als wir über die Besetzung der Offensive gesprochen haben, dass in der Variante mit den, ich sag jetzt einfach mal, 4 Zehner sind's, dass man da auch sehr, sehr gut aus Gegenpressing stand, weil ja auch alles bewusst sehr zentral war. Ich fand, das hat man wieder gesehen, dass das deutlich anders war, als dann eben Müller mit auf dem Feld stand, als es dann vor allem dann mit Raum und Henrichs, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das der Plan sein kann von Julian Nagelsmann oder ob er denen nicht einfach noch Minuten geben wollte und das gucken wollte, aber da stand man schon irgendwie ganz anders, fand ich. Und Gegenpressing-Aktionen kann ich mir jetzt auch gerade an keine erinnern. Aber es war interessant, dass Thomas Müller in beiden Spielen, sowohl gegen Frankreich als auch gegen die Niederlande, dann nach Einwechslung in dieser späten Phase fast ähnliche Chancen hatte. Nämlich Ablage und er schießt dann aus vollem Lauf und beide Male kann der Torhüter sehr gut parieren. Also ja, ich fühle das, was du sagst, Martin, mit den offensiven Wechseln, die man da hat, die dann eigentlich positionsgetreu sind, aber eben jeder für sich nochmal eine offensivere Note mit reinbringen. Weil jetzt keiner von euch dieses Thema aufgemacht hat bei den Hausaufgaben, muss ich dann doch noch diesen einen Aspekt mit reinbringen. Ist für euch die Frage Ter Stegen oder Neuer eine relevante für EM und so weiter, nachdem wir jetzt zweimal Ter Stegen gesehen haben, Caro?
Ich finde es immer ein bisschen eine gemeine Frage, weil Ter Stegen jetzt in beiden Spielen, wo er eingesprungen ist, so einen guten Job gemacht hat, dass wir auch überhaupt nicht über ihn geredet haben. So, also wäre Ter Stegen nicht absolut geeignet als Top-Torhüter, dann ja, dann wäre es heute irgendwann Thema geworden. Ja, aber es ist nun mal so, Manuel Neuer ist die Nummer eins und es ist das dieselbe Leier wie seit 10 Jahren.
Okay, ich höre da eine gewisse Resignation raus.
Mist, warum haben wir den besten Torwart aller Zeiten? Das ist doch langweilig.
Ja, ist es so, Martin? Also muss Manuel Neuer spielen?
Ich weiß es nicht. Ich bin da. Ich glaube, die Unterschiede zwischen beiden sind mittlerweile nach Neuers Verletzung auch so gering, dass, also ich glaube, die waren ja vorher schon nicht so ultra hoch. Deswegen auch super Saisons gespielt bei Barcelona, hat auch diese spielerischen Qualitäten, die Neuer hat, alle und so. Hat vielleicht nicht ganz diese super crazy Explosivität, aber die hat er eigentlich auch. Also Ter Stegen ist halt so gut, dass es, wenn du dich entscheidest, den als Torwart ins Tor zu stellen, hast du definitiv nichts falsch gemacht. So und Neuer ist halt wahrscheinlich der beste Torwart aller Zeiten. Da hast du wahrscheinlich auch nichts falsch gemacht, wenn du den reinstellst. Also es ist eine unheimlich schwere Frage, die gleichzeitig irgendwie egal ist, weil einfach du wählst zwischen extrem gut und extrem gut. So, und mit zwei Torhütern spielen hat sich noch nicht etabliert. Deswegen, ja.
Ja gut, wenn er immer alle in eine Position weiter nach vorne schiebt, also eben Gündogan von der 6 auf die 10 und so weiter, was du vorhin gesagt hast, dann könnte er ja noch neue in die Innenverteidigung schieben. Das wäre dann die letzte Variante, die möglich
ist. Oh, ich hoffe einfach, es kommt nicht irgend so eine wilde Elfmeterschießen-Abmachung auf uns zu.
Caro, du denkst schon viel zu weit.
Dafür müssen wir erstmal in die K.O.
Eben, genau.
Müssen wir erstmal in die K.O.-Phase kommen.
Eben, da ist sie wieder, die Euphoriebremse. Jetzt erstmal aus der Gruppe rauskommen, jetzt erstmal irgendwie alle heil irgendwie in diese EM reinbringen, ohne dass sie sich alle zerstreiten. Wir werden sehen. Wir schauen uns das genau an, in welchen Vibe wir dann auf dieses Turnier zugehen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, was sich verändert hat und dass wir jetzt wirklich gar nicht alles besprochen haben. Aber ich glaube, Themen wie zum Beispiel Rollenspieler und wie man jetzt auch den Kader auf den Positionen, ich würde mal sagen, 16 bis 23 besetzt. Ich glaube, das wird noch ein großes Thema werden rund um die Nominierung. Aber auch da scheint sich Julian Nagelsmann jetzt schon relativ festgelegt zu haben, zumindest auf die Art und Weise, wie er es angehen möchte. Und ich muss sagen, diese Klarheit, mir persönlich gefällt sie. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das immer perfekt ist und ich weiß auch nicht, ob es immer perfekt kommuniziert ist, aber man hatte vor vielen anderen Turnieren oft Fragen, warum spielt jetzt XY, gilt hier wirklich das Leistungsprinzip, warum wird jetzt eben zum Beispiel ein verletzter Spieler mitgenommen und es wird klar gesagt, der spielt auf jeden Fall im ersten Spiel, obwohl man ja gar nicht wissen kann, wie er draus sein kann. Ich finde, aktuell hat man an Klarheit gewonnen und da haben die beiden Spiele jetzt geholfen und ich hoffe, es ist jetzt auch nicht nur vom Ergebnis getrieben, dass ich das sage. Und das finde ich erstmal gut. Es macht ein bisschen mehr Spaß, finde ich, über dieses Team zu reden, wenn man auch selber das Gefühl hat, eher zu verstehen und zu sehen, was das Trainerteam haben möchte.
Ich hab noch zwei Sachen. Ich muss einmal was jinxen ins Positive. Ich habe ganz viel Angst, dass Florian Wirtz sich verletzt. Ganz viel Angst. Weil der war sein Leben lang bis jetzt eigentlich verletzungsanfällig und der spielt jetzt so eine belastende Saison, geht wahrscheinlich in allen Wettbewerben komplett auf die Zielgerade und ist der wichtigste Spieler seiner Mannschaft, wird wahrscheinlich nicht geschont werden, hat jetzt auch noch zusätzlich Länderspiele, die er zwischendurch noch machen muss. Das wird ganz schön. Im ersten Spiel hat er sich einmal vertreten und ist dann schon gehumpelt, was tendenziell vielleicht so ein bisschen ein Warnsignal des Körpers auch sein kann. Und Ich hoffe, dass er mindestens bis Mitte Juli durchhält. So, also da habe ich ein bisschen Angst vor. Habe ich hiermit hoffentlich erfolgreich gejinxt, weil das wäre ja albern, wenn der sich jetzt morgen verletzt und dann habe ich es schon gesagt, das wäre Quatsch, deswegen kann das nicht passieren. Und dann, was ich noch ein interessantes Thema finde, als ich so heute drüber nachgedacht habe, ist, dass, also so diese, das war ja witzig, dass jetzt vor dem Frankreich-Spiel, nachdem die allergrößte, nach dem Türkei-Spiel, die allergrößte Unzufriedenheit mit der Mannschaft da war, ohne dass ein neues Spiel passiert ist und bevor man gegen den potenziell stärksten Gegner spielt, den man haben kann, dann auf einmal so eine Euphorie da ist für die Mannschaft. Das ist ja super seltsam. Und das ziemlich geschickte Medienkommunikation da an der Stelle, aber auch ein interessantes Ding, dass man irgendwie so wie nominiert wurde und dass man wusste, Kroos kommt zurück und auch Andrich wird wohl neben ihm spielen und Gündogan dann irgendwie anders eingebaut und Kimmich wieder rechts und Innenverteidigung ist jetzt endlich mal geklärt und wir haben jetzt einen Linksverteidiger, dem wir eigentlich relativ viel zutrauen. Also so ganz viele, irgendwie wurden so ganz schnell ganz viele Baustellen gelöst und es ist so interessant, dass du einerseits, du kannst so analytisch rangehen an so ein Problem und dann hast du so ganz viele Fragen stellen und ganz viele Einschätzungen und das ist, und wir müssen den einbauen, dann brauchen wir das und dann müssen wir, das hat den Vorteil und den Nachteil und dann hast du so 1000 verschiedene Eindrücke, die du irgendwie zusammen, aber wenn du es einfach mal auf ein Gefühl runterbrichst und so dir versuchst, einen intuitiven Gesamtbild über die Lage zu machen, dann ist es, glaube ich, interessanterweise sind wir gerade in einer Situation ganz plötzlich angekommen, wo auf einmal ganz viele das Gefühl hatten, Moment mal, das macht total Sinn. Ich glaube, über die letzten Jahre war es immer so, dass ganz viele intuitiv das Gefühl hatten, ja, das ist jetzt auch wieder, musste ich vorhin lachen, als mir das Wort einfiel, Flickenteppich. Das hat sehr viel mit dem Flickenteppich zu tun. Und jetzt ist es das erste Mal, dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie so ein kohärentes Gesamtbild und nicht so ein, das macht irgendwie Sinn, wie das aufgestellt ist. Und es ist nicht so, ja, da müssen wir noch und da müssen wir und das ist, funktioniert alles nur so halb. Und das ist irgendwie, das ist eine interessante Beobachtung, dass das so viele gleichzeitig so empfunden haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, bevor die erste Aufstellung raus war, von dem, wie Deutschland gegen Frankreich spielen wird, haben, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Leute darauf gehofft, dass Andrich Kroos ergänzen wird im Mittelfeld und dass Mittelstädt die Außenverteidiger-Position übernehmen wird. Und dann ist es halt wirklich so eingetroffen und dann ist so ein Zufriedenheitsgefühl eingetreten bei vielen, was eben in den vergangenen Jahren immer so war, hätte man sich irgendwie was anderes gewünscht, was du gesagt hast, mehr Leistungsprinzip, ja. Und ich glaube auch, dass dazu kommt, zu dieser Gefühlsebene, eigentlich brauchen wir nicht viel mehr als zwei gute Werbespots und alle sind plötzlich im EM-Fieber. Also es ist Tag und Nacht, wie die Stimmung ja. ist. Klar kann das wieder kippen, aber wir brauchen nur einen guten Werbespot und dann sehen wir uns alle schon bei 24 Grad beim Public Viewing. Lauer Sommerabend.
Passt auf, ey, es wird ein total verregneter Sommer. Jetzt klingt es auch.
ich hatte die Stimmung auch. Ich habe die Werbespots gar nicht gesehen.
Eben, genau. Und das, also zum einen will ich nie im Leben einer Marketingagentur solchen Credit geben. Das darf hier nicht passieren im werbefreien Rasenfunk.
Entschuldigung.
Ich glaube, dass man schon sieht, dass grundsätzlich eine große Bereitschaft da ist, dieses Team gut zu finden und dass eben ganz viel von der negativen Stimmung dann vielleicht auch aus anderen Aspekten herkam. Und für mich ist das so ein bisschen das Eurovision Song Contest Phänomen. Also du siehst, dass es gute deutsche Künstler gibt. Du siehst eben in der Bundesliga, es gibt Teams, die spielen toll, es gibt Spieler, die spielen toll. Und wen schickt man zum ESC, wen schickt man ins Nationalteam? Mhm. Die immer gleichen Nasen, die immer gleich unerfolgreich sind und niemand versteht, warum die immer wieder und wieder und wieder und wieder wieder kommen, obwohl die alle für sich tolle Spieler sind. Ich will nicht sagen, dass es allein an einigen Schuldigen liegt, aber das ist eben einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Und jetzt werden halt endlich mal die hingeschickt, die gerade auch in den kleinen Clubs des Landes richtig gute Konzerte spielen und da freuen sich die Leute drauf. Die wollen das jetzt eben einfach sehen. Ich war auch neugierig darauf. Ich wollte Maxi Mittelstädt sehen im Nationalteam. Ich wollte sehen Joshua Kimmich weiter als Rechtsverteidiger. Und ich glaube, das ist der Effekt, den man hier sieht. Aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert, wie schnell das ging. Ich glaube, es kann auch wieder kippen. Es hat viel damit zu tun, was auch gerade sonst, glaube ich, passiert, eben in der Liga, weil es da eben Teams gibt, die sehr tollen Fußball spielen. Also vorhin haben wir zum Beispiel in einer Art und Weise über Frankreich gesprochen. Hätten wir auch über den FC Bayern sprechen können. Ja, mannschaftlich spielen sie eigentlich nicht so geschlossen, aber sind halt individuell überlegen. Deswegen gewinnen sie immer ihr Spiel. Dachte ich mir schon, ja gut, haben wir ja in der Liga oft genug erlebt. Und jetzt ist es ja zum ersten Mal Frühling in der Bundesliga seit ganz vielen Jahren. Jetzt ist es ja so, dass derjenige, der an der Tabellenspitze steht, auch einen sehr tollen Fußball spielt, dass es dahinter noch ein Überraschungsteam gibt. Und auch die Bayern sind ja nicht so schlecht, will jetzt gar nicht die Bundesliga-Diskussion aufmachen, aber ich glaube, das kommt noch mehr dazu.
Ich wollte gerade sagen, es war ein ganz schöner Bayern-Dissi mit der französischen Nationalmannschaft zu vergleichen, hätte ich gesagt, taktisch.
Naja.
Ja. Okay. Schon noch deutlich besser.
Aber also, ich glaube, es ist so ein Gesamtkonglomerat, aber ich finde, es tut gut. Es macht ja dann auch mehr Spaß, irgendwie auch solche Sendungen hier zu machen. Wenn man das Gefühl hat, wenn man das Team lobt, wird man nicht gleich dafür angeschnauzt von Leuten. Ich meine, wir waren schon milder mit dem Team. Sowohl auf der USA-Reise, da waren wir jetzt nicht ganz so begeistert, aber bei Deutschland gegen Österreich, also dass wir uns nicht zum Beispiel auf die Kai Havertz habe Linksverteidiger gespielt und das war das Problem, Diskussionen eingelassen haben, da gab es schon auch vereinzelt Kommentare, die eben das nicht verstanden haben. Und das finde ich dann auch ein bisschen anstrengend, auch wenn ich immer noch finde, faktisch waren wir da sehr gut unterwegs tatsächlich. Aber es ist ein bisschen angenehmer, wenn du das Gefühl hast, die Grundstimmung ist positiver. Ja. Und dann kann man auch mal konstruktiv kritisieren.
Ja. Und um noch mal ein ganz blödes Bild zu benutzen, es sind Puzzleteile ineinander gefallen. Zumindest hat es sich wirklich so angefühlt. Ich weiß auch, dass wir hier saßen bei der USA-Reise und gesagt haben, der Bundestrainer ist der absolute Wunsch-Bundestrainer. Julian Nagelsmann hat diesen Job jetzt angenommen und er hätte ihn nicht angenommen, wenn da nicht Hoffnung da wäre, dass da was zu holen ist mit dieser Mannschaft. Und die Nationalmannschaft, naja, so vielleicht, die Nationalmannschaft hat jetzt einen sehr guten Bundestrainer.
Der aber wieder weg will.
Und Spieler.
Also.
Ja.
Also.
Aber jetzt ist er da.
Ja, das stimmt, aber deswegen, ja. Ich glaube auch diese ganze Euphorie, das kann in null Komma nichts, ist das wieder zerredet, wenn es eben jetzt zu viele Vertragsdiskussionen gibt, wenn irgendwie ein Spieler verletzt sich, ein anderer motzt, weil er nicht nominiert wurde, also und dann entdecken sie irgendjemand, der bei der Hymne nicht mitgesungen hat und dann wird der gekreuzigt. Also es kann noch viel passieren.
Der Ausrüster wird nochmal gewechselt.
Rüdiger hält einen Finger in die Luft.
Unglaublich, unglaublich. Aber umso mehr hat es mich gefreut, dass wir mal so eine schöne Sendung hatten, dass wir auch schöne Spiele hatten, die wir besprechen konnten, in zu teilen schönen Trikots. Ich fand das heutige Trikot gegen die Niederlande, es hat seinen Augentest auch bestanden. Absolut fantastisch. Ihr zwei, es hat große Freude gemacht, mit euch über das Spiel zu sprechen oder über die Spiele zu sprechen. Ich hoffe, dass wir das noch wiederholen können. Wir müssen mal irgendwann unsere Verträge für die EM klar machen. Also ich mit euch eigentlich, ob ich das irgendwie hinkriegen kann. Muss noch vielleicht ein bisschen Support dafür reinkommen. Also ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich. Martin Rafet, wenn ihr ihn noch ausführlicher und noch viel, viel nerdiger reden hören wollt, dann bucht die Spielverlagerung Academy. Ich habe jetzt gelesen, Martin, ihr habt für die, du analysierst, warum Leverkusen gerade so stark spielt, wie es spielt und hast über 100 Anmeldungen für dieses Webinar. Gibt es denn noch trotzdem Plätze?
Die Live-Seminare sind schon weg. Vielleicht mache ich nochmal einen neuen Termin für Deutsch, wenn jetzt viele Anfragen reinkommen. Ansonsten kann man aber auch die Aufzeichnungen bekommen. Und auf Englisch gibt's noch einen Termin in dem Monat.
Also ich kann es empfehlen. Ich hab
5 verschiedene E-Mail-Adressen. Ich schicke dann von jedem.
Sehr gut. Also ich kann es empfehlen. Ich war ja selber in einem Seminar. Ich habe aber noch nicht die Hausaufgaben gemacht. Ich habe noch nicht die Folien nachgearbeitet. Es war sehr viel und sehr, sehr viel Input. Aber ich gucke jetzt ein bisschen anders auf Spiele. Das war schon sehr faszinierend. Und faszinierend war es auch, mit Caroline Kipper hier wieder sprechen zu dürfen. Caro, es war wie immer eine große Freude, dass du hier mit dabei warst. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Und du musst jetzt auch dringend irgendwelche Webinare anbieten, damit wir auch für dich werben können.
Ja. Kann ich noch einen letzten Gedanken raushauen?
Natürlich.
Der auch ein bisschen so ein kleiner Teaser Richtung Leverkusen-Seminar gleichzeitig ist. Ich glaube, das ist ja ein bisschen kann ich jetzt nicht im Detail ausführen, müsste ins Seminar kommen. Aber Leverkusen ist so ein bisschen ein Stück weit ein Gegenentwurf zu dem Positionsspiel, was sich über die letzten 10 Jahre ganz stark etabliert hat, was man bei Guardiola sieht, bei Arsenal sieht, bei Tuchel sieht, hat in bestimmten Elementen, und es ist auch da flexibler, variantenreicher, beweglicher, aktiver, es wird mehr in den Druck reingespielt, es hat mehr spielerisches Element, mehr Spielfluss, so, Und ich habe das Gefühl, dass das so, wenn ich jetzt die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft jetzt gesehen habe, und das ist ja auch für Julian Nagelsmann ein Stück weit ein Zugeständnis an die Mannschaft, dass er auch nicht mehr so dolle vorschreibt, wo sie sein müssen, welche Position wir haben müssen, ne? Also Julian Nagelsmann eigentlich auch vom Ding her ein Trainer, der schon sehr klar Struktur vorgibt und klar macht, was ist die Struktur, mit der wir den Gegner knacken wollen. Und ich habe das Gefühl, wir gehen jetzt gerade in so ein bisschen eine neue Ära des Offensivspiels rein, weil dieses Oldschool spanische Positionsspiel, Guardiola, jeder weiß genau, wo er zu stehen hat, und wir zirkulieren den Ball außen rum und spielen dann genau im richtigen Moment auf den freien Spieler. Ich glaube, das ist nicht mehr so notwendig. Ich habe das Gefühl, die Spieler sind mittlerweile so fit darin, den Ball unter Druck zu halten, sich unter Druck zu bewegen, aufzurücken, zurückzukippen, einzurücken, rauszugehen. Da sind so viele Spieler so weit mittlerweile, dass wir so ein bisschen eigentlich einen neuen, besseren Fußball spielen können, der nicht so statisch ist, der nicht so, und damit auch dann manchmal so ein bisschen träge und handballmäßig daherkommt, wie wir das immer noch bei vielen Positionsspielmannschaften sehen, sondern wo noch mehr gezockt wird, einfach. Und das Gefühl hatte ich bei der Nationalmannschaft, das Gefühl hat man bei Leverkusen, bei Stuttgart, und das macht mir sehr viel Freude, und ich bin mal gespannt, ob sich das weiter verbreitet in den nächsten Jahren.
Ich sehe schon, ich muss mit dir auch noch Vertragsgespräche darüber führen, ob wir wieder einen Taktikrückblick auf die Bundesliga-Saison machen können. Ich habe das Gefühl, da haben wir vielleicht gerade die Ausgangsthese gehört. Also ihr beiden, ja. Ich danke euch sehr, sehr herzlich, und ich danke natürlich auch allen da draußen, die Sendung hier möglich gemacht haben. Der Rasenfunk wird ja allein von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Unter rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie das geht. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Ajax Dauerstram Mühlhausen, bei Björn Linnemann, Volker Jasper, Florian Schlosser, Fabius Stefan und Christoph. Sie alle haben auf rasenfunk.de/supportersclub uns unterstützt und sich dort auch dann als SupporterInnen registriert. Tut es ihnen gleich und erzählt auch gerne weiter, dass es dieses Format hier gibt. Auf rasenfunk.de findet ihr noch viel, viel mehr Sendungen zu allen möglichen Themen des Fußballs. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr auf die nächsten Besprechungen hier. Bleibt gesund, bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.